slow.
Ja, und du sagtest eben, die Ministerpräsidentenkonferenz am 5. März, so war das auch geplant. Allerdings habe ich jetzt auch erfahren, dass die Ministerpräsidentenkonferenz verschoben wurde um eine Woche. Das hat nicht mit dem Rundfunkbeitrag zu tun, sondern das ist ja eine Ministerpräsidentenkonferenz, bei der auch die Bundeskanzlerin dazu wollte. Und sie, so heißt es hinter den Kulissen, hat aus anderen Gründen um diese Verschiebung gebeten. Also geht es Mitte März letztlich auch mit dem Rundfunkbeitrag weiter. Und interessant fand ich an dem Interview eben mit Rainer Haselhoff, dass er ja so ein bisschen der Bad Cop ist, während Ropra ja vorher seinen Staatssekretär gesagt hat mit maßvoll, das wirkte ja so, als sei der Widerstand gebrochen. Eben in dem Interview hatte ich den Eindruck noch nicht.
Hier machen wir jetzt einen Cut, weil sonst wird das eine monothematische Sendung. Du hattest ja, Daniel, angekündigt, dass ich Annette Dittert interviewen sollte zur Journalistenpreisverleihung. Die war am Montag Journalist des Jahres, Journalistin des Jahres. Und du hast gesagt, du gehörst zu den 100 Köpfen, die als Jurymitglied damit drüber entscheiden. Und deswegen hast du mich vorgeschlagen als Interviewerin bei Annette Dittert.
Ja, du kannst ja auch mal was machen.
Ich hätte dich auch gar nicht vorgelassen, um ehrlich zu sein. Ich habe ja quasi das Recht auf das erste Interview, weil ich ihre Arbeit seit wenigstens 2004 beobachte.
Und weil du der Haupthost dieser Sendung bist. Das muss man, glaube ich, auch nochmal sehen. Aber dann wollen wir vielleicht mal hören, Jörg Wagner mit der Preisträgerin Annette Dittert am Rande der Preisverleihung zur Journalistin des Jahres in der Kategorie Politik.
Annette Dittert, als wir uns das erste Mal getroffen haben, praktisch per Interview, hast du den Hans-Joachim Friedrichspreis bekommen.
Wirklich?
Ja, ja. Da warst du, glaube ich, habe ich dich in Polen erwischt.
Haben Sie selbst eine Erklärung oder hat man Ihnen eine genannt, warum man nach den Kriegsreportern Ulrich Tilgner und Antonia Radus ihre Arbeit durch diesen Preis würdigt?
Ich war ziemlich verblüfft, muss ich sagen, weil ich auch jemand bin, der eigentlich nicht so sehr vor der Kamera sich unbedingt tummelt, sondern eher dahinter steht. Das heißt, ich mache mehr Filme über dieses Land und bin als Person eher ein bisschen zurückgenommen. Insofern war ich total verblüfft, aber man hat mir eine Erklärung genannt, dass nämlich genau das offenbar der Jury aufgefallen ist, dass das Filme sind und Berichte, die ich gemacht habe, die einfach Interesse an den Leuten geweckt haben in dem Land und nicht so sehr vielleicht unbedingt an der Korrespondentin selbst. Und genau das haben sie geschätzt.
Und jetzt bist du wieder zurück in Großbritannien, nachdem du auch mal wieder in Polen warst. Und kann man sagen, Krisenjournalismus ist gut, weil es Preise gibt?
Krisenjournalismus ist interessant, weil man natürlich da unheimliche Umbrüche beschreiben kann. Und das fällt dann natürlich auch immer auf. Aber Krisenjournalismus ist eigentlich nur spannend für einen Journalisten und nicht für den Mensch in mir. Das, was ich an Krise im Moment in Großbritannien beobachte, ist vor allem painful to watch. Es tut weh, das zu beobachten, wie ein Land sich da in so einem rasenden Tempo selbst zerlegt gerade.
Ich kann mich erinnern, im Medienmagazin vom 8. Dezember 2012 hattest du gestöhnt, dass du über Kate Schwangerschaftsübelkeit berichten musstest.
Was für eine Woche. Kate war schlecht und die versammelte royale Reporterschar arbeitete sich hier vor der St. Edwards Klinik eine Woche lang in die Details der Morgenübelkeit ein. Sie haben das so lange gemacht. Was würden Sie mir denn raten? Wie überlebt man solche Zeit?
Watch what she drinks.
Du wirst gucken müssen, was sie trinkt, wie sie läuft, wo sie hingeht.
Well, it is difficult.
Aber es ist schon nicht einfach, wenn du dich als seriöser Journalist begreifst. Aber irgendwas Sinnvolles musst du draus machen.
You just got to do it and try and make some kind of sense of it. Good luck.
Und ich hatte das Gefühl, du warst noch nicht so richtig vorbereitet auf den Job in London. Und jetzt kam der Brexit quasi, der Höhepunkt eigentlich der Übelkeit, die man haben könnte. Was kommt da noch auf dich zu?
Naja, das ist im Moment, was Boris Johnson im Moment macht, ist, er hat ein Kabinett, das im Prinzip keine konservative Partei mehr repräsentiert, sondern irgendwas zwischen AfD und CSU, wenn man es hier vergleichen würde. Also der dreht das in Richtung autokratischen Populismus. Und das ist etwas, was in Deutschland noch niemand richtig verstanden hat, weil es halt so ein hartnäckiges, liebevolles, altes, altgewohntes Vorurteil, positives Vorurteil gegen die Briten gibt. Und dagegen anzuarbeiten, weil es nicht mehr der Realität entspricht, zumindest nicht mehr der politischen Realität, das ist im Moment die größte Aufgabe.
Nun kann ich mir vorstellen, wenn man so lange wie du auch berichtest schon aus Großbritannien, dass man auch ein Nähegefühl zur BBC hat und jetzt besonders sensibilisiert ist, auch hinzugucken, was da gerade abläuft. Du hast für ZAPP, für das Medienmagazin im Norddeutschen Rundfunk, letzte Woche einen Beitrag gemacht.
Es war kein Tag wie jeder andere, der Brexit-Tag. Aber wer gedacht hatte,
dass der britische Premier nun vor sein Volk treten oder gar Journalisten Rede und Antwort stehen würde, der hatte sich geirrt. Johnson blieb in der Downing Street. Seine Rede hatte er vorher selbst aufgezeichnet.
Tonight we are leaving the European Union.
Die BBC aber weigert sich, das zur Verfügung gestellte Video auszustrahlen. Es wäre ein absoluter Sündenfall gewesen, das auszustrahlen. David Dimbleby ist einer der großen alten Männer der BBC. Er hat viele Versuche erlebt, die BBC auszuhebeln, aber so etwas noch nie. Die Idee, dass er sein eigener Sender ist und dann demnächst auch die Fragen vorgibt. Und wir fragen dann, geht es ihm gut? Und er sagt, ja, mir geht es gut. Das wirft uns um 50 Jahre zurück. Wieso? Weil das ist Propaganda.
Ist das, was ich mitgenommen habe von dir als Botschaft, tatsächlich so, dass die BBC es sehr, sehr schwer hat im Moment?
Ja, also es ist ziemlich klar, dass die Johnson-Regierung, Boris Johnson, die BBC als Institution, als Teil des demokratischen Geflechts abschaffen und zerstören will. Das sagt er auch mittlerweile sehr offen. Und ich glaube, dass die BBC so bedroht ist wie nie zuvor im Moment. Und dass das eine
Aber was heißt abschaffen? Kann man das einfach so abschaffen, wenn da irgendein Premierminister sagt, wir brauchen die BBC nicht? Ist die BBC nicht irgendwie demokratisch verankert?
Nee, also das Problem ist ja, dass eine Regierung, wenn sie so eine Mehrheit hat in Großbritannien wie die von Boris Johnson, im Grunde eine gewählte Diktatur ist. Der hat unglaubliche Befugnisse und Möglichkeiten. Und dadurch, dass es eben eine zentrale Institution ist, anders als die ARD in Deutschland, die der Regierung letzten Endes unterstellt ist in gewisser Weise, kann die das durchaus. Und wenn Johnson jetzt sagt, er wird die Gebühren abschaffen, weil das nicht mehr zeitgemäß sei, dann schafft er damit ja nicht nur die Gebühren ab, sondern dann schafft er damit die BBC als Institution ab, die die Pflicht hat, weil alle dafür bezahlen, unabhängig zu informieren und die Regierung und die Exekutive und die Macht zur Rechenschaft zu ziehen. Das fällt ja weg, wenn es keine Gebühren mehr gibt. Dann ist es eben nur ein Anbieter unter vielen. Solange eben alle dafür zahlen, ist es ein gemeinsames Medium, das eine Pflicht hat qua als demokratische Institution. Und genau das will Johnson abschaffen. Und das wird er, glaube ich, jetzt sehr aktiv verfolgen. Und ich glaube, die Gefahr ist wirklich sehr, sehr groß, dass die BBC mittelfristig, das wird nicht übermorgen passieren, aber mittelfristig als Institution möglicherweise wirklich so beschädigt wird, dass sie keine solche Rolle mehr spielen kann als demokratische Institution.
Du hast den Vorteil, in diesem Zusammenhang ist es ein Vorteil, Polen von innen gesehen zu haben, die Sprache perfekt zu beherrschen. Du kannst das also auch mit Großbritannien, mit muttersprachlichen Gefühlen einordnen. Gibt es Parallelen zu Polen? Es gab immer eine Nähe zwischen Großbritannien und Polen, aber jetzt ist sozusagen die Kongruenz perfekt.
Naja, wenn man sich ansieht, was Boris Johnson im Moment macht, dann geht das. Das sagen im Übrigen auch Tories, also eher rechte Tories. Also wenn man früher drauf geguckt hätte, hätte man gesagt, es sind jetzt keine Linken. Das sagen selbst Leute wie Peter Oborn oder Ken Clark, dass das, was Boris Johnson da im Moment macht, folgt dem Pfad von Orban und Kaczynski. Er geht gegen den Supreme Court vor, weil ihm die Entscheidung vom letzten Jahr nicht gepasst hat, wo er die Souveränität des Parlaments wiederhergestellt hat. Das heißt jetzt, die Gerichte müssen entpolitisiert werden. Er geht gegen öffentlich-rechtliche Medien vor. Das sind alles genau die Taktiken aus dem Schulbuch des autokratischen Populismus. Und ich glaube, man muss in Deutschland dieses alte Vorteil von den zwar ein bisschen exzentrischen, aber doch eigentlich vernünftig pragmatischen Briten ablegen, wenn es jetzt um die Politik dieser Regierung geht. Die geht wirklich in eine sehr extreme Richtung im Moment.
Du wurdest in Polen angefeindet. Hast du so eine Erlebnisse auch jetzt in Großbritannien?
Es ist interessant, was ich vor allem im Moment merke, seit Boris Johnson gewonnen hat, dass ich von AfD-Kreisen systematisch aus Deutschland angefeindet werde. Weniger von den Tories, die jetzt die Johnson-Linie verteidigen, weil die gar nicht unbedingt Foreign Media beobachten. Aber ich habe festgestellt, dass seitdem Boris Johnson die Wahl gewonnen hat, ich relativ systematisch immer wieder zum Zentrum von Shitstorms von der deutschen Rechten werde, wann immer ich Boris Johnson kritisiere. Was ich total schräg finde und auch beunruhigend.
Ja, kurze Frage. In dem Rückblick hast du Dittard gesiezt, inzwischen duzt du sie. Was ist zwischendurch passiert?
Wir kennen uns einfach inzwischen durch viele Interviews und wir waren, glaube ich, mal bei ihr auf dem Schiff. Aber das das tut jetzt nicht zur Sache, das kann man nachhören in irgendwelchen Podcasts. Wir müssen einkaufen.
Werbung.